Bayernversteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Hallo und herzlich willkommen beim Bayernversteher, unserem neuen Podcast. Mein Name ist Gregor-Peter Schmitz von der Augsburger Allgemeinen. 2018 ist ein ganz besonderes, ein ganz wichtiges Jahr für die Bayern mit der Landtagswahl. Und wir wollen als große bayerische Zeitung künftig wöchentlich ganz nah dran sein an den Bayern in diesem Podcast und Ihnen zeigen, wie die Bayern ticken, indem unsere Redakteure und Experten mit echten Bayern-Verstehern sprechen über ihre Erfahrungen, über das, was das Land gerade umtreibt und ausmacht. Und neben mir sitzt ein echter Bayern-Versteher, kann man so sagen, unser Chef-Landtagskorrespondent, der Uli Bachmeier, der ist seit 17 Jahren im Landtag ganz eng verfolgt, was dort geschieht. Natürlich auch die Amtseinführung von Markus Söder sehr eng begleitet hat, die ersten Wochen, wie er sich so geschlagen hat. Wie schlägt er sich denn?
Ja, er schlägt sich tapfer, er versucht sehr professionell zu Werke zu gehen, sehr geplant, eines nach dem anderen abzuarbeiten. Man sagt, er sei durchgetaktet bis ins letzte Detail. Er hat den Umbau des Kabinetts bis zur letzten Minute geheim gehalten. Jetzt wird die Regierungserklärung vorbereitet. Die Ministerien müssen Ideen und Vorschläge entwickeln. Es wird abgesprochen und in der kommenden Woche soll es dann ein Feuerwerk geben. So ist es zumindest angekündigt.
Ein veritables Feuerwerk. Ist ja ein bisschen überraschend für viele, die Söder eher so als politisches Urviech oder als impulsiven Politiker kennen, dass er eigentlich, wie in Ihrer Beschreibung, eher ein effizienter Machtmanager ist.
Ja, er versucht, sein Image zu verbessern. Er hat ja lange Jahre als politischer Rüpel und Raudi gegolten. Er war Generalsekretär der CSU, ist keinem Scharmützel aus dem Weg gegangen. Und als er dann verschiedene Ministerämter bekleidete, hat er eben auch versucht, sich zu ändern, ruhiger zu werden, überlegter zu werden. Als Finanzminister ist ihm das schon ganz gut gelungen und jetzt ist er am Ziel. Und ist Ministerpräsident und jetzt will er zum Landesvater mutieren.
Wenn Sie von einem Feuerwerk sprechen, was kann man denn in der Regierungserklärung von Herrn Söder erwarten? Er hat ja nur relativ wenig Zeit, denn im Oktober steht die Landtagswahl schon an. Was kann er bis dahin anstoßen?
Ja, Feuerwerk ist zunächst ja nur die Diktion oder der Propagandabegriff der CSU. Das muss man ja nicht alles glauben, was da gesagt wird.
Das nicht?
Nein, natürlich muss man das nicht glauben, sondern man muss das kritisch hinterfragen, was dann tatsächlich passieren wird in dieser kurzen Zeit. Aber der Plan ist sozusagen jetzt die wenigen Monate vor der Landtagswahl schon mal Inhalte vorzulegen, sei es im Wohnungsbau, sei es in der Umweltpolitik, bisschen auch in der Bildungspolitik, um sozusagen zu zeigen, so fangen wir an und so könnt's, wenn ihr uns wählt, nach dem Wahltag im Oktober weiter.
Sie schreiben für die heutige Ausgabe der Augsburger Allgemeine ein großes Porträt über Söder und Seehofer. Man kann ja durchaus sagen, dass das Verhältnis nicht so ganz einfach ist, vorsichtig umschrieben. Jetzt ist der eine weit fort in Berlin, der andere ist noch hier in München. Die beiden, wie gut kommen die miteinander klar?
Die kommen insofern gut miteinander klar, als sie praktisch nicht miteinander reden. Sie haben eine relativ klare Aufgabenteilung. Seehofer soll als Parteichef in Berlin CSU pur praktizieren und Söder soll hier im Landtag sozusagen Bayern pur machen. Also Best Practice in der Landespolitik. Bayern soll in allen Politikfeldern, allen anderen Ländern überlegen sein. Das ist das Ziel.
Das ist ja eigentlich immer das Ziel, dass man von den Bayern lernen soll. Wie ist denn Ihr Eindruck, was CSU pur in der Hauptstadt bedeutet? Man hat ja bislang festgestellt, dass Seehofer sich an die Kabinettsdisziplin jetzt nur begrenzt hält, dass er sich doch sehr klar in Stellung bringt, sich gegen den Islam oder festgestellt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, in der Flüchtlingspolitik sehr klar vorlegt. Was macht er da? Was treibt ihn da um?
Ja, sein Ziel ist es, selbstverständlich die AfD möglichst klein zu halten, die CSU als die wahre Law-and-Order-Partei zu präsentieren, sich abzusetzen von der blutleeren CDU, die aus Sicht der CSU-Politiker schon längst dieses konservative Feld aufgegeben hat.
Also er muss eigentlich das liefern, was der zum Staatsmann gereifte Söder so nicht mehr machen kann, oder?
Naja, gut, Seehofer war vorher beides. Er war Ministerpräsident und Parteichef, das heißt, er war mal Landesvater, mal war der Verhandlungspartner der Frau Merkel, er saß überall, jetzt ist der Job geteilt und diese Teilung ist eigentlich sehr eindeutig. Scharmützel, Krawall, AfD klein machen in Berlin und in Bayern solide Landespolitik machen. Das ist das Ziel.
Erzählen Sie mal ein bisschen von Ihren persönlichen Erfahrungen als Korrespondent. Sie sind, wie gesagt, seit 17 Jahren dabei, haben da ja auch schon einige Ministerpräsidenten erlebt. Wie ist Ihr Eindruck, was sich vielleicht ändern könnte unter einem Ministerpräsidenten Söder im wirklich politischen Umgang?
Ganz wichtig ist aus meiner Sicht der Umgang nach innen innerhalb der Partei und das Verhältnis mit der Fraktion. Der Horst Seehofer hat über der Fraktion oder neben der Fraktion regiert. Er ist mit der Fraktion nie warm geworden. Markus Söder ist in der Fraktion groß geworden. Er fährt dort Rückhalt und Nestwärme. Er ist einer von ihnen. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied. Der zweite wesentliche Unterschied liegt in der Person. Der Horst Seehofer ist als Politiker ein Spieler. Er spielt gerne, er zockt, er versucht Themen zu setzen, er zieht sich zurück, er kommt wieder mit einem Thema. Er treibt es sehr lange. Der Markus Söder versucht es jetzt professioneller zu gestalten, nach einem klareren Plan, nach einem klaren Vorgehen, auch versucht auch sehr schnelle Entscheidungen zu treffen und die Dinge auf diese Art und Weise voranzutreiben. Sie sind von der Person her sehr verschieden.
Sehr verschieden. Wir haben diesen neuen Begriff des Heimatministeriums, den jetzt ein bisschen die Bundespolitik auch erobert, den es ja in Bayern hier schon seit einiger Zeit gab. Was können da vielleicht andere Bundesländer oder auch der Bund von Bayern lernen? Wie sehen das Söder und Seehofer beide? In dem Punkt sind sie sich ja relativ einig.
Sie sind sich einig und das hat ja auch eine nette Vorgeschichte. Ne? Der Markus Söder bekam ja das Heimatministerium von Horst Seehofer aufgedrückt.
Er wollte das gar nicht.
Man hat dann gelacht, der Heimatschutzminister und was das überhaupt soll. Ne? Und er hat dann aber einiges draus gemacht. Also das Begriff Heimat ist das Etikett, das Wohlfühletikett. Und dahinter soll sich aber verbergen eine Politik, die darauf ausgerichtet ist, den ländlichen Raum nach vorne zu bringen, einen Ausgleich zwischen Stadt und Land zu schaffen und halt ein Lebensgefühl zu vermitteln, das auch unterlegt ist mit echten politischen Fortschritten. Also zum Beispiel in der Infrastruktur, beim Ausbau des Breitbands und so weiter.
Wäre es zu böse, wenn man sagen würde, es ist auch ein bisschen ein Verteilungsministerium. Zum Beispiel Söder, sagen Sie selbst, hat es ja auch zur politischen Profilierung genutzt, dass man überall einen Scheck überreichen oder einen Förderbescheid überreichen konnte.
Ja, er ist bis ins letzte Dorf gefahren und hat da die Schecks übergeben und hat die Abgeordneten gelobt und hat sich seine Basis aufgebaut. Ist alles Teil einer Strategie, aber es ist eine sehr geschickte und offenbar erfolgreiche Strategie, denn er hat, wie gesagt, einen breiten Rückhalt, den man ihm vor 10 Jahren oder auch vor 5 Jahren noch nicht zugetraut hätte.
In Bayern ist der Proporz ja immer wahnsinnig wichtig, wo jemand herkommt. Was ändert sich dadurch, Söder? Kann man darauf rechnen, dass beispielsweise seine Heimat jetzt anders bevorzugt wird und andere Teile, wie beispielsweise hier Schwaben, Augsburg, das unter Seehofer ja eher prosperierte, ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommt?
Naja, Nürnberg hat ja schon viel Aufmerksamkeit bekommen in jüngster Zeit. Nürnberg hat ein Ministerium bekommen und auch sonst alle und möglichen
Außenstelle
des Heimatministeriums, ja, jetzt auch die das Gesundheitsministerium. Und es geht aber schon darum, insgesamt zu verteilen. Es gibt eigentlich im Moment keine Verteilungskämpfe, weil die Staatskasse so viel Geld bis da ist. Zum Überlaufen voll ist. Der Markus Söder hat ungefähr 5 Milliarden in der Hinterhand, mit denen er Politik machen kann. Da ist Politik gar keine große Kunst. Ne?
Also er kann überall verteilen, flächendeckend.
Er kann Bayern mit Geld pflastern und das wird er auch machen.
Wie genau wird er das machen? Er hat ja schon angekündigt, dass er zum Beispiel beim Baukindergeld aufstocken will. Was sind andere Sachen, wo er richtig Geld raushauen wird?
Ja, das sind verschiedene Projekte. Da ist zum einen diese Geschichte mit der Grenzpolizei, die
eigene bayerische Grenzpolizei, ne?
Ja, das ist natürlich ein Etikettenschwindel. Es ist keine eigene bayerische Grenzpolizei, sondern es ist eine aufgemotzte Schleierfahndung, die Kompetenz für die Grenzpolizei hat Bayern.
Er fahndet ja selber mit, habe ich heute gelesen. Ne? Er war da einen Tag lang bei der Schleierfahndung dabei.
Ja, das schadet nichts, wenn er sich mal in der Praxis umschaut, würde ich sagen. Ne? Aber es ist, wie gesagt, Etikettenschwindel. Ne? Das wurde ja, Bayern hat ja schon vor langer Zeit in den 90er Jahren die Kompetenzen an der Grenze abgegeben. Es ist also keine Grenzpolizei. Es kann aber sehr wohl in sicherheitspolitisch Wirkung entfalten, wenn man hinter der Grenze eben mehr Augenmerk darauf hat, was da geschieht.
Ein Teil unseres Podcasts wird immer die sogenannte Datenecke sein mit unserem Datengeek in dieser Woche Niklas Molter, der für uns immer unsere Umfragen in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut CIVEY auswertet. Darunter auch die Sonntagsfrage, also die Frage, wie die Bayern abstimmen würden, wenn sie am Sonntag zur Wahl gingen. Wie ist denn da gerade der Stand, Niklas?
Ja, hallo Gregor, also bei der Umfrage kann man vor allem diesmal einsehen, im April ist eine klare Verbesserung zum Vormonat. Für die CSU geht es nämlich rund 3 Prozentpunkte nach oben. Die liegt jetzt bei 44,5%, was doch eine deutliche Verbesserung ist, gerade wenn man sich die vergangenen Monate anschaut, wo es dann häufig deutlich unter 40% waren.
Also kann man, wenn man es wohlwollend für ihn interpretiert, von einem gewissen Söder-Effekt sprechen?
Man sieht auf jeden Fall, es sind jetzt 3% zum Vormonat, das ist schon ein bisschen was. Es ist deutlich besser als im Dezember, wo wir bei 36,7% waren. Man muss aber, glaube ich, vorsichtig bleiben. Wir haben jetzt Söders einige Wochen im Amt, wir sehen jetzt eine Verbesserung. Die Wahl ist allerdings erst im halben Jahr, bis dahin kann sehr, sehr viel passieren. Und man könnte auch natürlich allgemein spekulieren, ist es jetzt der Söder-Effekt, ist es einfach allgemein die Ruhe in der Partei, die dazugehört. Was man auch wissen muss bei unseren Umfragen, natürlich jede Umfrage hat einen statistischen Fehler. Das sind nur Annäherungswerte, die da angegeben werden. Das könnten auch 2,5% mehr oder weniger sein. Das heißt, wir sollten nicht damit rechnen, dass die CSU jetzt genau 44,5% erreichen würde, wird am Sonntag gewählt, sondern es ist einfach eine statistische Schätzung in dem Bereich.
Für die CSU ist ja immer ganz wichtig, dieses Mantra der absoluten Mehrheit, die sie gewinnen will. Würde das denn, wie gesagt, mit den ganzen Spekulationseffekten, die du skizziert hast, eingerechnet, würde es denn im Moment dafür reichen?
Im Moment ist es sehr knapp. Es ist auf jeden Fall so, wir konnten in den vergangenen Wochen sagen, da war immer die Frage, wer wird der Partner der CSU? Jetzt gerade tastet sich die CSU doch sehr an den Bereich ran, wo es interessant wäre. Schauen wir die heutige Umfrage an, da ist so, die FDP würde mit 4,2% nicht reinkommen, die Linke mit 2,8% nicht, 4% der Wähler würden sich für sonstige Parteien entscheiden. Das heißt, sagen wir mal so, 89% wären nur drin im Landtag mit 44,5%. Das ist genau die Hälfte, wäre es für die CSU sehr, sehr knapp. Aber wie gesagt, eine genaue Prognose in dem Bereich ist schwierig, von daher denke ich, wird die CSU auch noch einige Monate kämpfen müssen und es bleibt schlichtweg spannend.
Uli Wachmeier, auch wenn Prognosen schwierig bleiben, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wollen wir doch mal kurz über die Wahl sprechen, weil dieses Mantra der absoluten Mehrheit ja auch für Söder eine gewisse Last da ist. Was müsste er erreichen, um nicht beschädigt dazustehen nach der Wahl?
Er selber hat das Bundestagswahlergebnis als seinen Ausgangspunkt ausgegeben. Das ist natürlich ein kluger Schachzug, weil von diesem Niveau aus…
Das wie hoch war?
Wie hoch war es? Knapp 37, ne?
38,9%.
Oder 38, gut.
Da ist er noch wird Luft nach oben.
Ja, natürlich, da hat er viel Platz. Nicht? Und ich denke auch, dass so ab 42-43% wird ihm das Ergebnis niemand vorhalten können. Je näher an 40 es dran ist, wird schwierig für ihn. Und unter 40, dann wird er die 10 Jahre nicht voll machen.
Aber würde er dann überhaupt weitermachen oder könnte dann schon eine Rebellion gegen ihn ausbrechen?
Das weiß man in der CSU nie, wann es eine Rebellion gibt und wann nicht. Ich denke mal, dass die schon so bei 42-43 landen werden nach dem momentanen Stand. Das traue ich ihnen zu. Sie haben ein strategisches Problem, das sie bei der letzten Wahl nicht hatten. In der letzten Wahl ist der Christian Uhde, der damalige Münchner Oberbürgermeister, als Gegenkandidat angetreten mit dem erklärten Ziel.
Der SPD, ja.
SPD mit dem erklärten Ziel, eine SPD-geführte Viererkoalition zu bilden und die CSU komplett abzulösen. Das, glaube ich, wollen die Bayern nicht haben, die Mehrheit der Bayern nicht.
Was ein bisschen die CSU wollen die Bayern auch immer noch haben.
Ja, die wollen schon relativ viel CSU. Aber eindeutig ist auch nach vielen Befunden, dass ungefähr 2/3 der Bayern sagen, wir wollen gern eine Kontrolle der Macht.
Was heißen würde eine Koalition? Die SPD hat ja jetzt vor kurzem erklärt, dass sie nicht koalieren wollen oder zumindest ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen, wer wäre denn der wahrscheinlichste Partner für die CSU?
Ja, also was Koalitionsaussagen der SPD betrifft, das ist auch schwierig geworden in
gerade in diesen
Zeit.
Zeiten.
Ja, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es, wenn es so wäre, nicht doch so käme, dass es mit der SPD ist. Ich halte auch das mit den Grünen nicht für ausgeschlossen. Sehr schwierig ist es mit den Freien Wählern, weil da in der CSU die alte Regel gilt, das ist Fleisch von unserem Fleisch, das sind Konservative wie wir und die wollen wir nicht extra stark machen. Also wie das dann passieren würde, weiß man nicht. Ich glaube auch nicht der Zahl, dass die FDP schon längst weg ist. Das wird im Herbst von der bundespolitischen Konstellation abhängen und die FDP war immer ein harmloser Koalitionspartner, also den würden sie wahrscheinlich relativ schnell nehmen, auch wenn sie jetzt anderes gesagt haben.
Und wir machen mal mit Ihrer reichen Erfahrung als Landtagskorrespondent als letzte Frage. Erzählen Sie uns doch mal Ihre schönste Anekdote, sowohl mit Söder als auch mit Seehofer.
Ui, das ist, da gibt es natürlich, es gibt natürlich viele Anekdoten. Beim Horst Seehofer ist es so, dass er manchmal erfrischend offen war, wenn wir ihn erwischt haben bei irgendeiner Übertreibung oder so, dann sagt er, ihr mit eurem Scheißarchiv, ihr
diese lästigen Fakten.
Ja, diese blöden Fakten da von gestern und erklärt uns dann, dass das, was in der Politik vor einem Jahr passiert ist, eigentlich in der Steinzeit war und dass das nicht mehr geht. Ne? Und mit Markus Söder ist es immer ganz lustig, so ein bisschen über seine Emotionen zu stänkern und seine Wutausbrüche und wie er es schafft, sich zurückzuhalten und den seriösen, braven Politiker zu geben.
Hoffen wir, dass er es nicht immer schafft als Ministerpräsident, sonst gibt es für uns ja weniger zu schreiben. Ihnen ganz herzlichen Dank, Uli Bachmeier. Ihnen gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns nächste Woche auf die nächste Ausgabe des Bayern-Versteher und hoffen, dass Sie dann wieder einschalten.